Lieber Vater, du Gott aller Gnade, wir sagen dir Dank im Namen Jesu, dass du uns in diese Stunde geführt hast und wir wissen dürfen, dass was du dir vorgenommen und was du haben willst, dass das zu deinem Ziel kommt, auch mit einem jeden von uns. Darum nimm uns erneut jetzt in dieser Stunde, reinige uns von allem Eigenen und lass durch deinen Geist dein Wort in uns lebendig werden, damit wir uns entäußern von uns selber und dein Wesen annehmen zu deiner Verherrlichung. Wirke in einem jeden Einzelnen dieses Werk in uns, damit du erhöht werdest. Und wir möchten dir auch vor allem immer wieder deine Kinder an dein Vaterherz legen, die in Verfolgung und Drängnis sind, die auch in Krankheit und auch oft in Schwermütigkeit sind. Nimm sie völlig heraus aus sich selber, um in dir gestärkt zu werden. Wir danken dir, dass du unseren Bruder bevollmächtigst, uns in diese deine Wahrheit hineinzuführen und zu leiten. Gepriesen sei dein Name über diese Stunde. Amen.
So, darf auch wieder persönlich alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Abendeinheit. Ich merke eine gewisse Konsistenz und Verbohrtheit bei euch, das muss ich schon sagen. Jetzt hätten wir Gelegenheit, dass Leute in der ersten Reihe sitzen, an Tischen. Nee, was wird gemacht? Es werden extra leere Stühle davor aufgestellt. Da kommt dann der Hauskreis hin, oder sind die schon da?
Ja, die belieben etwas später zu kommen. Ne? Also ein Teil ist schon da,
die
sind letzte Reihe. Ne?
Ja, die kommen erst zum Segen, die wollen sich den Fluch ersparen. Das wird also unser Thema heute Abend sein, Segen und Fluch, Gericht und Gnade. Wer es möchte, ich sage das gleich einmal dazu, dem empfehle ich diese Kapitel 27 bis 33 im 5. Buch Mose mal zu lesen. Das ist prophetische Verkündigung par excellence. Ein ganzes Kompendium all der Themen, die später die Schriftpropheten noch einmal aufgreifen werden. Da haben wir alles auf engstem Raum zusammen, Gericht und Gnade, Segen, Fluch, Gehorsam und Umkehr, Wiederbringung ins Land, zum Beispiel 5. Mose, Kapitel 30, Abvers 1. Alles Themen, die die Propheten später ansprechen werden. Und so stimmt auch das, was in 5. Mose 34, Vers 10 steht. Eine sehr schöne Bemerkung noch über Mose. Es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern und so weiter. Das ist interessant. Mose wird als der größte der Propheten hier beschrieben. Es kommt keiner mehr, da denkt man, ja, Jesaja, das müsste doch, gut. Also diese Kapitel, insgesamt 27 bis 33, sind ein sehr schönes Kompendium biblischer Prophetie. Ihre Kernaussage wird in die Richtung gehen, Gott ist nicht unberechenbar und er verfügt nicht willkürlich über uns. Er hat ganz bestimmte Dinge verfügt und vorgelegt und der Mensch entscheidet, der Mensch wählt. Und dabei sind Fluch, Tod und das Böse so unauflöslich miteinander verbunden wie der Segen, das Gute und das Leben ihrerseits. Beides ist Folge einer Wahl. Und diese Wahl, wofür der Mensch sich entscheidet, hat dann diese weitreichenden Folgen. Ich lese uns ein kurzes Wort aus 5. Mose 30 ab Vers 11. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns von dort herabholen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Und siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Und dann im Vers 19 noch einmal, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit ihr das Leben erwählt und am Leben bleibt. Beides wird vorgelegt, der Wunsch und das Herz Gottes schlägt natürlich in der Richtung, dass er sagt, wähl doch das Leben. Lass dich nicht ein auf diese anderen Dinge, die das Leben kosten. Aber ob es Segen wird oder Flug, Gericht oder Gnade, entscheidet sich daran, ob ein Mensch wählt und wie er wählt. Eine erste Sache, was nicht in unser Belieben und Verfügen gestellt ist. Nun zum Beispiel die Beschaffenheit dieser Schöpfung. Der Mensch kann nicht darüber verfügen, welcher Art die Schöpfung sein soll, wem sie gehört und von welcher Beschaffenheit sie ist. Der Mensch kann nicht über die Mechanismen dieser Schöpfung, ihre Kräfte und Ordnungen verfügen. Er kann sie nur stören oder bewahren. Aber er kann nicht über ihre Grundstruktur bestimmen. Und das heißt, da ist uns etwas vorgegeben, und unser Verhalten entscheidet darüber, ob es uns zum Leben oder zum Tod gereicht. Der Mensch kann auch nicht darüber verfügen, von welcher Beschaffenheit er selbst sein möchte. Wenn er anfängt, über sich selber nachzudenken, wer er ist und dabei nicht gründlich genug vorgeht, dann kommt so eine Monstrosität heraus wie unsere Abstammung von den Affen. Und wie das in die Familien hineinwirkt, haben wir heute schon gehört. Oder was gestern?
Ich glaube gestern.
Was gestern, ist trotzdem wahr. Das ist es, was übrig bleibt von Vernunft und Weisheit des Menschen, wenn er ohne Gott seine eigenen Gedanken denken will. Ein Affe wird sein Ahnherr und er verleugnet seine Herkunft von Gott als Ebenbild Gottes und verliert dabei auch seine Zukunft und wird dabei weniger als ein Vieh. Aber alle Bilder, die Menschen sich von sich selber machen, heben nicht auf, was er wirklich ist, nämlich Gottes Geschöpf, diesem Schöpfer verantwortlich und nur fähig zu einem menschlichen Leben, wenn er mit seinem Schöpfer und Erlöser lebt. Es ist auch nicht in unser Ermessen gestellt, ob es Gott gibt und welcher Art Gott ist. Ich muss zurückdenken an meinen eigenen Weg zum Glauben. Ich war in der Studentenzeit an der Pädagogischen Akademie eingeladen worden von einem Kommilitonen in einen christlichen Kreis junger Erwachsener. Ich saß damals als Atheist im religionspädagogischen Seminar. Das ist eine sehr interessante Kombination, ich weiß. Und nach einem Dreivierteljahr ungefähr tiefen geistigen Ringens, doch, es war heftige Auseinandersetzung. Wer die Jahreszahlen im Kopf hat, ich bin 1950 geboren und gehörte zu den 68ern damals, nicht? Und mit 21 sowas war ich eben an der Pädagogischen Akademie, da war alles im Aufschwung in der Hinsicht. Wer hat Recht, was ist Wahrheit, kommt das von Freud, kommt das von Marx, kommt es von Marcuse, kommt es von Mao. Wir sind sogar mit einer Mao-Bibel in der Hosentasche herumgelaufen, so kleine rote Büchlein mit den Sprüchen des großen Vorsitzenden da. Ne? Aber nach einem Dreivierteljahr geistiger Auseinandersetzung in einem Kreis junger Erwachsene, wo ich das Evangelium zum ersten Mal anziehend und nachvollziehbar gehört habe, war mir eine Sache klar. Ich musste mich entscheiden. Die Gottesfrage war kein Thema mehr. Dass es Gott gibt, das war völlig klar. Das Problem war, und wir sind hier wieder an diesen Themen, es passte dieser Gott nicht zu meiner Lebensführung. Jetzt war ich allerdings da schon so intelligent, um zu wissen, dass Gott nicht aufhören würde zu existieren, nur weil er mir nicht passte. Und so habe ich an einem Abend auf dem Weg nach Hause von einem Kreis alleine an einem ganz bestimmten Ort, den weiß ich bis heute noch, Datum habe ich keins, man vergebe mir, aber den Ort weiß ich, ist auch eine kleine Bronzetafel. Ein ganz kurzes Gebet gesprochen, in dem ich Gott mein Leben übergeben habe. Gott, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Aber die entscheidende Sache war, dass mein Denken nichts über Gott ändert. Religiöse Bedürfnisse schaffen Gott nicht. Unglaube schafft ihn auch nicht ab. Aber man kann wählen, ob man eine Beziehung zu diesem Gott haben möchte. Man kann wählen, ob man ein Verhältnis zu ihm haben möchte oder nicht. Und eines steht fest, Gott hört nicht auf zu existieren, nur weil ein paar Leuten nicht in den Kram passt. Was wir auch nicht befinden können und bestimmen können, ist, was gut und böse ist. Das Gute ist das, was vom Leben Gottes herkommt und das Leben fördert. Das Böse ist das, was ohne das Leben Gottes auskommt und darum Gott zutiefst feindlich ist. Was gut ist und was böse ist, was das Leben fördert und es zerstört, hat der festgelegt, der das Leben schuf. Und es ist auch nicht unseren demokratischen Mehrheiten überlassen. Unsere Meinung ist zu dem Thema Gut und Böse überhaupt nicht wichtig. Wenn wir von dem ausgehen, was unser Leben fördert, denken wir als Menschen immer nur in Wahlperioden von 4 Jahren. Und das ist ein bisschen kurzfristig. Wenn Politiker auf Stimmenfang gehen, und als Zuckerl den Leuten den größten Schund andrehen. Wenn der Mensch festlegt, was gut und böse ist, tritt er das Recht mit Füßen, weil er lustbetont ist, lustbestimmt, fürs kleine Glück des Augenblicks lebt oder einfach nur gierig und profitorientiert ist und nur an sein Bankkonto denkt, egal, was es die nachfolgende Generation kostet. Und meistens kostet es die nachfolgende Generation die Lebensgrundlage, die Umwelt, stabile Verhältnisse, die Geborgenheit und die notwendigen Lernprozesse, weil keiner mehr fähig oder bereit ist, wirklich Verantwortung für die nachwachsende Generation zu übernehmen. Das ist eine ganz spannende Sache. Auch in unserer Zeit können wir nicht darauf eingehen. Aber eine Hauptaufgabe des Alters wird von manchen Psychologen als Generativität beschrieben. Generativität heißt, die nachwachsende Generation nicht nur gezeugt und ernährt und gekleidet zu haben, sondern sie auch erzogen und gefördert zu haben und dieser nachwachsenden Generation ohne Argwohn gegenüberzustehen, und dieser nachwachsenden Generation das mitzugeben, was sie auf dem Weg brauchen. Und wir Oldies sollten uns da nicht zu früh aus der Verantwortung stehlen, sondern immer noch wissen, wir haben einen Auftrag an denen, die nach uns kommen, weil sie von uns stammen. Wir haben die Wahl. Gott sagt, was gut und böse ist, was das Leben fördert oder schädigt. Wir können wählen, ob wir Gott folgen oder nicht, ob wir ihm gehorchen, weil wir ihm gehören, oder ob wir uns ihm verweigern. Sünde ist immer die Kultur eines Lebens ohne Gott. Manchmal ist sie sehr schillernd und sehr beeindruckend. Für einen kurzen Moment scheint sie das lohnendere Konzept zu sein. Auf lange Sicht ist sie immer tödlich. Und auch die verfeinerten Formen von Sündhaftigkeit haben eine Folge, den Tod. Und was nach Fortschritt und Dynamik aussieht, ist womöglich eine Bewegung in die falsche Richtung. Professor Johannes Millendorfer spricht bei Sünde von Mechanismen der Abschaukelung nach unten. Sünde stört das Funktionieren der Systeme. Lebenswichtige Prozesse werden durch Aggression, Ignoranz oder Intriganz, Eitelkeit und Kurzsichtigkeit und Raffgier empfindlich gestört. Man bringt alles durcheinander. Über diese Dinge, wie gesagt, können wir nicht befinden. Sie sind vorgelegt, Gott hat sie selber entschieden, hat sich alles das selber vorbehalten, zu sagen, wer er ist, was der Mensch ist, was diese Schöpfung ist und was gut und böse ist. Wir können nur wählen, ob wir uns dem, was ein gedeihlicher Umgang ist, erlauben oder ob wir es besser wissen wollen und andere Wege gehen wollen. Zweitens, was den Segen bringt. 5. Mose 28, die ersten beiden Verse. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Und dann beschreibt er eine ganze Reihe von Segnungen, die das Volk kommt. Wir schauen sie uns zumindest in knappen Strichen an. Aber es geht um Gehorsam und der kommt aus Hören und Gehören. Gehorsam setzt zuallererst eine Beziehung voraus. Mit Beziehung kennen sich Österreicher relativ gut aus. Bei uns ist Vitamin B vielleicht noch wesentlich gefragter als hier in Deutschland. Aber ein Österreicher fragt nicht so sehr.
Freindelwirtschaft,
ja, ja. Der Österreicher fragt nicht so sehr, wo gibt es denn das, sondern er fragt, kennst du jemanden, der weiß, wo es das gibt? So ticken wir. Der Anfang des Gehorsams ist ein Gehören, denn am Anfang der Beziehung zu Gott steht Erlösung. Der Inhalt aller Beziehung ist dann Liebe. Ausdruck der Liebe ist Vertrauen. Vertrauen lebt im Gehorsam. Wenn meine Kinder mir vertrauen, tun sie, was ich sage. Wenn Ehepartner einander vertrauen, das tun sie gerne, was der eine vom anderen möchte. Ausdruck von Vertrauen ist dann Gehorsam. Wenn du Gott wirklich vertraust, dass es gut mit dir meint, wirst du den Weg gehen, den er dir vorschlägt, nicht den, den du dir machst. Also wer vertraut, gehorcht und handelt entsprechend. Im Vers 13 wird etwas Interessantes angezeigt. Der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufsteigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist, den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun und nicht abweichst von den Worten, die ich euch heute gebiete. 5. Mose 28, Vers 13. Willst du ein Leben haben, das aufsteigt, sich aufwärts bewegt, dann gehorche Gott. Das ist die Verheißung hier, ein Leben, das sich aufwärts bewegt, ein Leben, das interessanterweise im Gegensatz zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz steht. Nach diesem Gesetz läuft alles ab, kühlt aus und stirbt. Wer aber Gott gehorcht, lebt aus anderen Kräften, als sie in einer sterbenden Schöpfung verfügbar sind. Und er ist nicht Knecht der Natur und der Physik dieser Welt. Wer Gott gehorcht, lebt im Sog und im Strom der Auferstehung und führt umgekehrt dem todgeweihten Leben hier die Kräfte einer anderen Welt zu, sodass das Leben hier sich im Gegensatz zu allem, was sonst noch in der Welt vor sich geht, sich aufwärts bewegt. Willst du aufsteigen? Willst du ein entfaltetes Leben leben? Gehorche dem Wort. Das Gebot ist eine unglaubliche Kraft und Macht. Darum der Segen des Gehorsams. Was der Gehorsam bringt, das kann man sehr schön nachlesen in 5. Mose 28, dann ab Vers 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers, die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder, deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang. Drei Bereiche werden angesprochen insgesamt. Es gibt Segen im persönlichen Leben, die Verse 3 bis 8. Dann Segen in der Volksgemeinschaft, die Verse 8 bis 10. Und dann Segen in der Umwelt, in der Natur, die Verse 11 bis 12. Er überschlägt sich hier sehr schön und breitet ein ganzes Füllhorn von Segnungen aus. Wir schauen uns eine spezielle Sache mit Segen am Ende noch an, darum gehe ich hier nicht tiefer hinein. Aber was uns hier gesagt ist, ist, dass die guten Kräfte Gottes alles anrühren. Alle Bereiche werden von Gott berührt. Und ich möchte hier eine klärende Sache noch ein bisschen einschieben. Immer wieder hängt der Segen hier am Gehorsam, dem Gebot gegenüber. Und in manchen christlichen Kreisen begegnet einem das sehr häufig, dass ein Gegensatz konstruiert wird zwischen Gesetz und Gnade oder auch zwischen Gesetz und Geist. Meistens rührt es daher, dass das Gesetz oft auf Regeln reduziert wird. Und weil wir ja unter der Gnade leben, hat dieses Gesetz nun ausgedient. Es durfte einen Menschen als Zuchtmeister zu Christus treiben. Galater 3, Vers 24. Aber nun in der Freiheit eines Christenmenschen ist es nicht mehr notwendig, denn wir leben ja nur noch unter dem Gesetz Christi. Galater 6, Vers 2. Und in vielen Köpfen existiert diese Vorstellung, Gesetz und Gnade wären unversöhnliche Gegensätze und hätten nichts miteinander zu tun. In der Schrift wird das allerdings niemals auseinandergerissen. Und ich würde ganz stark betonen, das Gebot als Gnade zu verstehen. Glaube führt zum Gehorsam. Die Gnade beschenkt mit dem Gebot. Das Gebot selbst ist Gnade. Denn wir haben einen Gott, der uns nicht unerzogen lässt und der uns nicht verwildern lässt. Psalm 119 ist ein geradezu begeisterter Lobpreis des Gebotes, des Gesetzes. Der Psalm kann reden davon, dass man seine Lust an diesem Gesetz hat. Herr, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Und ich staune über die Wunder in deinem Gesetz. Der Psalm ist voller Begeisterung für dieses Gebot. Hier spricht nicht jemand, der unter der Last der Ordnungen der Liebe schier am Zerbrechen ist. Da hat einer erkannt, was für einen Schatz er in diesem Gesetz hat. Beziehung führt zur Erziehung. Heil wirkt sich aus in Heiligung. Mein Verhältnis bestimmt erst mein Verhalten. Und Leben mit Gott ist Leben in den Ordnungen der Liebe. Für die, für die es zu schnell ist, ich werde morgen noch ein Papier ausgeben, da stehen diese schlauen Sätze alle drauf. Wer würde denn sowas brauchen? Ich frage mal zwischendrin. Okay, ich müsste den Kopierer anwerfen, gell? Ja.
Der läuft.
Gut. Dass wir das richtig fassen, Und dass wir es wirklich verinnerlichen können. Glaube führt zum Gehorsam. Und Gnade beschenkt uns mit dem Gebot. Das gehört zu den Abstrusitäten einer verwilderten Frömmigkeit, die denkt, dass unter der Gnade das Gebot aufgehoben ist. Nein, das Gebot ist ein Geschenk der Gnade. Weil Gott so gut ist, gibt er seine Gebote. Weil er sich um uns kümmern, uns erziehen und nicht verwildern lassen möchte, beschenkt er uns mit dem Gebot. Und Beziehung führt zur Erziehung. Ein paar Takte zu den weniger Ersprießlichen, was den Fluch bringt. Ohne das im Detail auszuführen, aber in 5. Mose 27, die Verse 11 bis 26, habt ihr eine Liste von 12 Fluchworten. Mose gebot, ich lese ab Vers 11, dem Volk an diesem Tag und sprach: Diese sollen stehen auf dem Berg Garizim, um das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid: Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. Und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen, um zu verfluchen: Ruben, Gad, Asser, Sebulun, Dan und Naphtali. Die Leviten sollen anheben und zu allen Männern Israels mit lauter Stimme sagen: Verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht, einen Greuel für den Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister und es heimlich aufstellt. Und alles Volk soll antworten und sagen: Amen. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verunehrt, und alles Volk soll sagen: Amen. Und das geht 12 starke Verse hindurch. Lest euch diese Kapitel mal durch. Es ist für meine Begriffe ziemlich aufregend. Ungehorsam als Ausdruck vollendeter Abgötterei, wo man sich unabhängig macht von Gott, einen eigenen Weg gehen möchte, einen Weg nach Gutdünken, oder wo man Gott mit den Eigenschaften eines Götzen behängt. Da passieren alle diese Dinge. Und ich würde sagen, letzten Endes sind alle unsere Nöte in unserer Umwelt, sei es die Natur, sei es die Gesellschaft, alle Probleme unserer Umwelt sind im Grunde Probleme einer Beziehung mit Gott. Probleme in der Umwelt haben ihre Wurzel in der Innenwelt. Und die Probleme unserer Innenwelt hängen zusammen mit unserer Art des Umgangs mit der Überwelt. Wir überfordern die Umwelt, weil unsere Innenwelt leer geworden ist. Und mit den Dingen dieser Welt ist das Herz des Menschen nicht zu erfüllen. Wenn man die Dinge zu Götzen erhebt, macht man alles kaputt. Die Dinge selbst, denn die Dinge sind nicht geschaffen, um uns zu erfüllen. Wenn man einen Menschen vergöttert, macht man diesen Menschen kaputt, denn er ist nicht geschaffen, mir Gott zu ersetzen. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe, aber ich habe mal beim Frühstück, bin später nach Hause gekommen und da sitzen meine Frau dann ein bisschen länger bei Tisch, erzählen über den Abend, also ich erzähle über den Abend, was da gewesen ist und worüber ich geredet habe und dass ich über den Sinn des Lebens zu referieren hatte. Und dann lasse ich so eine kleine Bemerkung heraus und sage zu meiner Frau übrigens: Du bist nicht der Sinn meines Daseins. Ihr Männer, meine Frau kommt schon langsam wieder herunter von der Decke und sagt: Warum? Ich dachte, ich wäre dein Ein und Alles. Ich kann es natürlich nicht lassen, ich lege dann gern noch ein Schäuferl nach und sage, du bist die Einzige und du kostest alles. Im Ernst, fragt meine Frau, was meinst du? Ich sage, okay, es könnte sein, aus zwei Gründen, kannst du nicht Sinn meines Daseins sein. Es könnte sein, dass du vor mir stirbst. Und etwas, das mir genommen werden kann und nur als Erinnerung bleibt, das ist nicht Sinn meines Daseins. Etwas, das in der Krise nicht hält, das hat mich die ganze Zeit nur hingehalten. Und, was ist der zweite Grund, sagt meine Frau? Ich könnte bei dir Dinge entdecken, die ich nicht aushalte. Nicht vergessen, jeder Mensch hat ein Geheimnis. Es ist schrecklich und es ist schön. Aber in letzter Nacktheit kann uns nur Gott verkraften. Kein Mensch hält das aus, was wir im Letzten wirklich sind. Also du kannst nicht der Sinn meines Lebens sein, denn du könntest mir genommen werden. Und dann wird mir der Sinn genommen. Und es könnte sein, dass ich bei dir Dinge entdecke, die ich nicht verkrafte. Meine Frau ist eine sehr kluge Frau, rührt zwei, dreimal ihren Kaffee um und guckt sie mir an und sagt, Kurt, ich muss dir jetzt etwas sagen. Ich ahne, was kommt. Du bist auch nicht der Sinn meines Daseins. Und so ist es gut. Wir spielen nicht Gott füreinander. Wir gehen gemeinsam durchs Leben, sind unter ein gemeinsames Joch gespannt. Gott hat uns einen Karren zu ziehen gegeben. Von Zeit zu Zeit guck mal rüber, bist du noch da? Ja. Kannst du mich noch leiden? Sag, geht so. Ne?
Solange du in deiner Spur bleibst.
Aber Gott spielen füreinander kommt überhaupt nicht in Frage. Der Katalog dessen, was den Fluch bringt, nenne ich hier nur in Stichworten, ohne das auszulegen. Es ist heimliche Abgötterei, im Vers 15, alles Kapitel 27, Verunehrung der Eltern und Zerstörung der Familie, im Vers 16. Es ist interessant, dass die Auflösung der Autorität und der Geborgenheit gleich nach dem Ding mit der Abgötterei kommt. Diebstahl wird erwähnt, Vers 17. Ausnutzung von Hilflosigkeit, Vers 18. Mensch, was haben wir nur mit den Völkern der dritten Welt gemacht? Wir geben ihnen Glasperlen und nehmen ihr Gold, nehmen ihre Rohstoffe, weil sie nicht wissen, was sie daran haben, und lassen ihnen dafür unseren Fusel. Vers 19 redet über die Ausbeutung der Schwachen. Verse 20, 22 und 23 sind heftig. Sie reden über Inzest und Blutschande. Vers 21 hat Missbrauch der Tiere für sexuelle Belustigung, Sodomie zum Thema. Vers 24 Mord als Vergehen gegen das Leben. Vers 25 dann Bestechung, Korruption. Und es geht dabei nicht nur um die Bereicherung, es geht um das Gehen über Leichen, um an seine Ziele zu kommen. Fünftens, ein langer Abschnitt. Lest ihn euch durch, und wenn es euch manchmal ein bisschen beutelt, schadet das nichts. Aber dann ist man wenigstens geimpft dagegen. Was der Fluch einbringt und nach sich zieht, ist eine ziemlich ausführliche Liste, ein sehr langer Abschnitt von Vers 15 im Kapitel 28 bis hinüber zum Vers 68. Und alles ist drinnen. Unsegen im persönlichen Leben, Unsegen in der Gemeinschaft, Mehrung der Krankheit, zunehmende Nöte in der Natur, Charakterverlust, die Krankheiten Ägyptens kommen wieder auf das Volk, seelische Nöte werden angesprochen, Verlust der Freiheit, Umweltprobleme, ein Leben, das absinkt, eine Kurve, die nach unten läuft, an einer Stelle so besonders grindig, bis hin zum Kannibalismus, zur Knechtschaft. Wenn der Bund mit Gott wiederholt gebrochen wurde und der Mensch sich diesen Dingen ergeben hat, Gehorsam und Glaube verweigert wurde, dann war die Folge Gericht. Gericht kann kommen als nationale Katastrophe, wenn Gott sein Volk den Feinden schutzlos preisgegeben hat. 722, Ende des Nordreichs, 587, Exil für das Südreich, 70 nach Christus Zerstörung des Tempels, 135 nach Christus endgültige Diaspora, Auflösung des jüdischen Volkes in diesem Land. Der Kaiser Hadrian hat uns bei der Gelegenheit allerdings noch einen kleinen Gefallen getan. Er hat auf dem Tempelberg einen Jupitertempel errichtet, die Stadt Jerusalem in Elia Capitolina umbenannt, in Bethlehem über der Geburtsstätte Jesu einen Adonis-Tempel und über Golgotha einen Aphrodite-Tempel. Ein Aphrodite-Tempel ist nichts weiter als ein Freudenhaus. Das Tolle aber an der Geschichte ist, und das wissen wenige, man hat die Fundamente dieses Aphrodite-Tempels gefunden. Man muss in der Grabeskirche in Jerusalem nur tief genug hinuntersteigen, dann kommt man, und jetzt fängt natürlich was an, das kann man auch herrlich als geistliche Illustration verwenden. Nicht? Wenn man tief genug hinuntersteigt und dann noch einen Priester bekommt, der ihm die Tür aufsperrt gegen kleines Backschisch von $50 und so weiter, nicht? Dann kommt man endlich zu den eigentlichen Fundamenten. Du musst also 30 Meter Überbau nach unten überwinden, brauchst einen Mittler, der Geld verlangt, und dann kommst du zu den eigentlichen Fundamenten, wenn du nicht aufgibst. Und da unten an diesen Fundamenten des Aphrodite-Tempels, weil man wusste damals, der steht über der Kreuzigungsstätte Golgotha, hat man Inschriften von Pilgern gefunden, Domine Ivimus, zum Herrn gehen wir. Hochinteressant. Das heißt also, diese Gerichtsgeschichte hat letzten Endes noch ein Stück weit von einem Segen auch bedeutet, dass wir sehr genau wissen heute, wo Golgotha ist. Und dass man die Evidenzen dafür finden konnte. Gericht kann dann natürlich auch sein, wenn das Volk unter dem Fluch leben muss. Wir sahen das schon. Fluch ist dann dahingegeben sein, wie es in Römer steht, Römer 1, die Verse 24, 26 und 28. Fluch ist dann dahingegeben sein an das, was den Tod, Beschädigung, Zerstörung des Lebens in sich trägt. Gott muss gar nicht jeden Fehltritt persönlich bestrafen. Es genügt, wenn er uns den Folgen unserer Entscheidung überlässt. Und vieles trägt er den Tod schon in sich. Interessant ist, dass manche Leute, die so ein ungehorsames Leben leben, entweder sich selber segnen, 5. Mose 29, Vers 18, sie segnen sich selber und sprechen, mir wird's wohl ergehen, und dass manche dann noch die Chuzpe haben, von Gott Segen für ungehorsames Leben zu erbitten oder zu verlangen. Nach dieser Liste von grauenvollen Dingen. Es sind wirklich, es ist ein furchtbares Kapitel, aber auch unglaublich hellsichtig und nimmt eine ganze Menge von dem vorweg, worüber später die Propheten klagen werden. Es gibt dennoch Trost und Verheißung. Und es ist ganz wunderbar, dass das Wort nicht hier stehen bleibt, dass Gott zwar ahnt, wohin das Volk eines Tages gehen wird, und dass der Mensch nur bereit ist, aus Schaden zu erlernen. Der verlorene Sohn dient dem Vater auch erst dann treu, nachdem er bei den Schweinen war. Und 5. Mose 30, die ersten 10 Verse, reden dann über eine ermöglichte Heimkehr. Wenn dies alles nun über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und wenn du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, und du und deine Kinder von ganzem Herzen, von ganzer Seele, in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und dich wieder sammeln aus den Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Ach, hier schon die Sammlung, die ermöglichte Heimkehr. Gott lässt den Menschen da nicht stehen, dass er ihm die Dinge vorhält, die verderblich sind. Aber es gibt einen erneuerten Bund, eine erneuerte Gemeinschaft. Gott überlässt mich nicht dem bösen Wort, wenn ich mit meiner Schuld konfrontiert bin, sondern er gibt mir eine Verheißung und Hoffnung, wenn du dich bekehrst und deines Irrtums inne wirst und umkehrst, dann will ich dich sammeln. Einen Punkt lasse ich aus. Segen, noch einmal. Was ist eigentlich Segen? Im Hebräischen ist es das Wort Berek, preisen, segnen. Beraka heißt Segnung oder Segen. Im Griechischen finden wir das Wort Eulogein, loben, preisen, rühmen, segnen. Und Eulogia, Preis, Lob, Segen. Katalogien heißt Segen, legen auf jemanden. Vom Lateinischen heißt es auch Benedizere, Gutes reden. Unser deutsches Wort Segen kommt aus dem Lateinischen von cruce signare, das heißt das Kreuz schlagen, mit dem Kreuz bezeichnen. Da kommt unser Wort Segen her. Segen ist eine sehr schöne Sache, setzt Beziehung voraus. Wenn vom Segen Gottes die Rede ist, dann immer unter der Voraussetzung, dass ein Mensch ein lebendiges, liebevolles, freundschaftliches Verhältnis zu Gott hat, eine lebendige Beziehung, dass man Gott glaubt, mit ihm lebt, auf ihn hört, Freude an Gott hat. Das ist es, was eigentlich Segen bedeutet. Segnen bedeutet das Beste von Gott dem anderen zuwenden, im Glauben und im Gebet anderen das Gute Gottes nahebringen und zusagen. Segnen bedeutet, von Gott her auf diese Menschen schauen, von Gottes Liebe her die Gemeinde sehen, von Gottes Güte und Barmherzigkeit das Volk und die Familie sehen, von Gott her die Brüder und die Schwestern sehen, von Gott her ihnen das Allerbeste zusprechen, was uns überhaupt einfallen kann für sie. Segen, das ist das gute Wort über ein Leben. Segen heißt jemanden unter all das Gute stellen, dessen Gott fähig ist. Und so entbindet Segen alle guten Kräfte Gottes in ein Leben hinein, beschenkt mit den guten Gaben Gottes. Das Beste, direkt aus dem Herzen Gottes, sein Wort, seine Weisung. Und dann schenkt Gott unglaublich viel. Man kann das für sich noch mitnehmen. Es geht nicht darum, selber gesegnet zu werden allein. Es geht auch darum, für andere ein Segen zu sein. Könnt ihr noch ein bisschen? Ich habe noch was für euch. Ein Text, ich weiß nicht, ob jemand überhaupt schon mal eine Predigt darüber gehört hat. Im Kapitel 33, als Mose die Stämme Israels segnet. Und ich gehe es in knappen Anmerkungen durch. Ich lese uns auch jeden einzelnen Segen, denn das ist gut. Im Vers 6 fängt es an: Ruben lebe und sterbe nicht. Seine Mannschaft gewinne an Zahl. Und ich habe dabei immer natürlich auch Neues Testament und Christus im Hinterkopf, also von daher kommen auch manche der Gedanken. Aber hier wird Auferstehung und Leben verheißen. Leben und nicht sterben. Auferstehungsleben hat es dann immer an sich, dass es sich vermehrt. Seine Mannschaft gewinne an Zahl. Geistliches Leben ist zunehmendes, sich vermehrendes Leben. Was aus dem Auferstehungsleben kommt, wächst, vervielfältigt sich, Gemeinde wächst. Der Segen an Ruben: Ich bin euer Leben. Und du hast das Leben gewählt, und wo dieses Leben hinkommt, wird es Wachstum. Über dem Leben des Ruben steht Auferstehungsleben, Wachstum und Frucht. In Vers 7 habt ihr den Segen über Juda, und er sprach: Herr, erhöre die Stimme Judas und bringe ihn zu seinem Volk. Lass seine Macht groß werden und sei ihm eine Hilfe wider seine Feinde. Juda wird beschrieben mit dem, was man ein erhörtes Leben nennt. Ein Leben, das ein erhörtes Gebet ist. Ein Leben, das bittet und empfängt. Ein Leben, das sich im Gebet an Gott wendet und die Antworten Gottes der Welt zuwendet. Und weil es ein erhörtes Leben ist, ist es auch ein siegreiches und vollmächtiges Leben. Und bringe ihn zu seinem Volk. Steht noch da. Der Gedanke ist, dass Juda auszieht in Kämpfe Gottes, die Siege Gottes erringt und heimkehrt. Er bleibt nicht auf der Strecke. Ein Leben, das Ausziehen, Aufbrechen und Heimkehren kennt. Über Levi sprach er: Deine Lose, Licht und Recht, sollen bleiben bei deinem Getreuen, den du versucht hast zum Masser, für den du gestritten hast am Haderwasser, der von seinem Vater und von seiner Mutter spricht: Ich sehe ihn nicht, und von seinem Bruder: Ich kenne ihn nicht, und von seinem Sohn: Ich weiß nichts von ihm. Die behüten dein Wort und bewahren deinen Bund. Sie lehren Jakob deine Rechte und Israel dein Gesetz. Sie bringen Räucheropfer vor dein Angesicht und Ganzopfer auf deinen Altar. Herr, segne seine Macht und lass dir gefallen die Werke seiner Hände. Zerschlage den Rücken derer, die sich wider ihn auflehnen, und derer, die ihn hassen, dass sie nicht aufkommen können. Die Verse 8 bis 11. Lose, Licht und Recht waren ein Geschenk Gottes an den Priester aus dem Stamm Levi. Er trug diese zwei Lose in seiner Tasche über den Priesterschurz. Wie man genau damit umging, wissen wir nicht. Auf jeden Fall stehen die Lose für von Gott gegebene Vollmacht, dem Volk Richtung zu geben. Levi, das ist ein richtungsweisendes Leben. Ein Leben, nach dem man sich richtet, das Orientierung gibt, Licht und Recht spricht. In dem Segen ist eine ganz starke Anspielung auf die Zeit im Volk Gottes, als er sich in der Abwesenheit des Mose ein goldenes Kalb gemacht hatte. Durch Aaron. Und wer nur eine Ahnung von der Geschichte hat, weiß, dass das Abfall von der übelsten Sorte war. Und dann kommt Mose zurück vom Berg, sieht das Desaster und handelt schnell. Wenn er da nicht einschreitet, sind alle verloren, dann hat das Volk keine Zukunft. Und es war dann der Stamm Levi, der sich geschlossen hinter Mose stellte und ohne Rücksicht darauf, ob es die eigene Verwandtschaft traf, die eigenen Kinder, das Gericht vollzog an denen, die Abgötterei getrieben hat. Wer gegen Gott rebellierte, hatte sein Leben verwirkt. Für uns heißt es ganz schlicht: beim Wort Gottes bleiben. Egal ob Freunde, Verwandte damit einverstanden ist. Levi hat hier gesagt, es gibt eine Sache, die geben wir nicht preis. Wer immer das auch von uns fordert, Freunde, Familie, Gesellschaft, dass wir uns wegwenden vom Wort hin zur Abgötterei, da machen wir nicht mit. Und so steht Levi auf, sogar gegen seine Brüder, als es um das Wort Gottes ging. Und darum soll das Wort Gottes bei ihm bleiben. Darum soll er den Segen haben, dass von ihm Weisung ausgeht. Er wird Jakob lehren und Israel das Gesetz. Als es um das Wort ging, waren die Prioritäten von Levi klar. Ohne Kompromiss, und dafür wird er gerühmt und gesegnet. Und so kriegt dieser Stamm den längsten Segensspruch von allen, weil er unbeirrbar treu war. Und darum bleibt ihm die Vollmacht und er wird Weisung geben. Über Benjamin sprach er: Der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen. Allzeit wird er die Hand über ihn halten und wird zwischen seinen Höhen wohnen. Benjamin, der Geliebte des Herrn, wird Geborgenheit haben. Ein Leben in der Geborgenheit, die Liebe mit sich bringt. Und er wohnt so sicher wie in einem unzulänglichen Gebirge weit oben. Wenn sich jemand ungeborgen fühlt in seinem Leben und voller Angst ist, dann wahrscheinlich, weil er lange Zeit nicht mehr geliebt worden ist, lange Zeit nicht mehr stillgehalten hat, um es sich zeigen und sagen zu lassen, dass er der Geliebte Gottes ist. Sorgen, Nöte, Grauen, das kann überhand nehmen, oder ich kann mich baden in der Liebe Gottes. Benjamin weiß, er ist der Geliebte, er wohnt sicher in dieser Liebe, ruht, ist geborgen, und dann lösen sich viele andere Dinge wie von selbst auf. Benjamin, das steht für Geborgenheit durch Geliebtsein. Josef mit Ephraim und Manasse kriegt einen sehr grünen Segen. Über Josef sprach er: Gesegnet vom Herrn ist dein Land mit dem Köstlichsten vom Himmel droben, dem Tau und mit der Flut, die drunten liegt, mit dem Köstlichsten, was die Sonne hervorbringt, mit dem Köstlichsten, was die Monde erzeugen, mit dem besten Uralt der Berge, mit dem Köstlichsten der ewigen Hügel, mit dem Köstlichsten der Erde und ihrer Fülle. Der kriegt einen fetten Segen. Die Gnade dessen, der in dem Dornbusch wohnte, komme auf das Haupt Josefs, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Sein erstgeborener Sohn ist voll Herrlichkeit, seine Hörner sind wie Hörner wilde Stiere, mit ihnen wird er die Völker stoßen bis an die Enden der Erde. Dies sind die Zehntausende Ephraims und die Tausende Manasses. Beides sind Söhne Josefs. Horn ist ein Symbol für Macht, wir fangen von hinten ein. Wie ein wild gewordener Stier wird das bis an die Erde toben, einer, dem der Raum immer zu eng ist, so werden sie angesprochen. Ein Bild für eine schöne missionarische Existenz, die den weiten Raum sucht und die einen Platz gefunden hat für die Macht Gottes, wo sie sich austoben kann, um bis an die Enden der Erde das Gute hinzutragen. Josef hat einen sehr grünen Segen. In immer neuen Wendungen ein fruchtbares, erfülltes, überströmendes Leben wird geschildert. Und dann diese interessante Anspielung, eine Erinnerung an den, der im Dornbusch wohnte. Warum? Nun, weil diese Lektion im Volk nicht vergessen werden darf. Und die wichtigste Lektion, die Mose gelernt hat, und ich hoffe, er hat sie weitererzählt, die wichtigste Lektion des Mose war, die Energie und das Feuer kam nicht aus dem Busch. Hätte der Busch selber Energie liefern müssen, er wäre ganz schnell verbrannt. Gott lebt nicht von der Energie, die ihm Christen zuführen. Kirche lebt nicht von dem, was die Christen in der Kirche tun. Geistliches Leben ist das Leben Gottes im Menschen, und nicht das Leben, das ein Mensch für den lieben Gott aus sich erzeugt. Und so ist die wichtigste geistliche Wahrheit nicht die, dass ich für Gott lebe, sondern dass ich zulasse, dass er in mir lebt und durch mich wirkt. Moses entscheidende Lektion war das. Schon im fortgeschrittenen Alter, als er selber kein üppiger, grünender Busch mehr war, sondern eher etwas Stacheliges, Dorniges, Verknorztes, Zerzaustes, so ein Wüstenstrauch. Und wenn so ein Strauch brennt, verbrennt er in 2 Minuten. Und Mose hat sich sicher zurückerinnert, dass er irgendwann einmal sogar ein üppiger Busch war, grün und blühend, und dass er versucht hat, für Gott zu brennen, war er nach 2 Tagen abgebrannt und ausgebrannt. Und die Wende in seinem Leben kommt erst in dem Moment, als er einem Busch begegnet, der ein Feuer trägt, das aber nicht selber erzeugt. Das Geheimnis seines Lebens, nicht ich brenne für Gott, sondern Gott selber ist das Feuer, das in mir und durch mich brennt und in die Welt hinausleuchtet. Die Frau von Major Thomas, Mrs. T., Major Thomas, der Gründer der Fackelträger, die hat einmal, als Präsident Bush, hatten wir heute schon, ich weiß nicht, ob es der Junior oder Senior war, als der Präsident wurde, ihm das kleine Büchlein von Major Thomas geschickt, The Saving Life of Christ. Und da heißt das 4. Kapitel drinnen, und da hat sie einen kleinen Sticker reingemacht, Any old Bush will do. Heißt auf Deutsch, jeder alte Bush ist zu gebrauchen. Ob sie Antwort gekriegt hat, weiß ich nicht. Aber das ist die Lektion, es liegt nicht an Schönheit, an Größe, an Üppigkeit, an Ausbildung, an Skill, sondern es geht nur um die Frage, bist du bereit, das Feuer Gottes auf dir zu tragen? Und du kannst gar kein so tolles Holz sein, als dass, wenn du aus dir selber brennst, nicht in Kürze ausgebrannt wärst. Das ganze fruchtbare Geheimnis eines Lebens, oder das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens, eines Lebens voller Energie, das Feuer nicht erzeugen, sondern nur tragen. Über Sebulon sprach er, Sebulon, freu dich deiner Fahrten, und Issachar, freu dich deiner Zelte. Sie werden die Stämme auf den Berg rufen und daselbst opfern rechte Opfer, denn sie werden den Reichtum des Meeres gewinnen und die verborgenen Schätze im Sande. Schöner Spruch. 2 Stämme, die nebeneinander wohnen. Die Fahrten reden vom Reichtum des Meeres. Zelte und die verborgenen Schätze im Sande gehören zusammen. Es gibt Reichtum für den, der sich hinauswagt, und Schätze für den, der tief gräbt. Sebulon, das ist ein mobiles, bewegtes Leben, Freude an der Bewegung, Freude am Unterwegssein. Issachar, das ist Lebensfreude am Daheimsein und Sesshaftigkeit. Der eine geht in alle Welt und ist in aller Welt daheim, dem anderen ist das Daheim die ganze Welt. Und beide sind gesegnet, der unterwegs und der bei den Zelten. Der eine geht hinaus und ist gesegnet, der andere bleibt und finanziert ihn und ist auch gesegnet. Beides brauchen wir. Unterwegs sein für Gott, allein auf Gott gestellt und immer seiner Fürsorge auf die angewiesen und sie auch immer neu kennenlernen. Das ist ein Erlebnis. Aber zu Hause sein, der Stille, auch das ist gesegnet. Der eine holt die Schätze des Meeres, wirft sein Netz aus und sein Segen ist das volle Netz. Der andere gräbt in die Tiefe und beides ist gesegnet. Sowohl das Leben dessen, der viel für Gott unterwegs ist, als auch das Leben dessen, der daheim bleibt. Keiner wird vorgezogen, jeder hat Lohn, jeder findet seine Schätze und sein volles Netz. Über Gad sprach er, gelobt sei, der Gad Raum schafft. Gad liegt wie ein Löwe und zerreißt Schenkel und Scheitel. Und er sah sich ein Erstlingserbe. Denn das selbst war für ihn eines Anführers Teil. Und es versammelten sich die Häupter des Volkes, und er vollstreckte die Gerechtigkeit des Herrn und seine Gerichte zusammen mit Israel. Was von Gad gesagt wird, ist ein Symbol der Entfaltung. weiter Raum. Gad wird geschildert wie ein schmausender Löwe, der gute Beute gemacht hat. Und dann wird Gad geschildert als einer, der ganz schön unverschämt ist. Gad war der erste Stamm, der sagte, das gehört mir, hier bleibe ich. Das Land gefällt mir, will haben. Und so ist es gut. Es war ein prächtiges Land, ein Königsland. Und so ersieht er sich das Erbteil eines Anführers. Gad hatte in einem guten Sinn hohe Ansprüche. Und er zahlt dafür einen Preis, denn der Stamm Gad ging vor dem Volk Israel her, um an die Spitze des Volkes das Land zu erobern. Gad stellt hohe Ansprüche, bekommt viel Arbeit dafür aufgebrummt und war voll heiliger Unzufriedenheit. Nie genug, immer das Beste. Und ich würde sagen, Gad steht für etwas, das kann man nicht genug betonen. Gesegnet seien die Unverschämten. Gesegnet die, die wissen, dass das Beste gerade gut genug für sie ist, weil sie einen großen Gott haben. Und die Fragen nach Führung sind nicht die Fragen, wo führt denn Gott mich hin? Die Frage nach Führung spielt Gott direkt zurück an dein Herz. Was willst denn du von Gott? Wie viel soll er dir geben? Wie groß soll er dir sein? Wer soll Gott dir sein? Unzufriedenheit, Unverschämtheit. Gott, ich will viel und ich rechne damit, dass du dabei bist, wenn ich für dich ausziehe, Land um Land zu erobern. Natürlich, wenn Gott sich darauf einlässt und er tut es nur zu gern, musst du immer damit rechnen, dass mit einem ruhigen Leben vorbei ist. Denn wer Gott sagt, ich möchte etwas erreichen in dieser Welt, bitte brauche mich, dem füllt er die Hände. Und dann kann man nicht mehr viel anderes daneben halten. Über Dan sprach er, das ist ein junger Löwe, der herumspringt aus Bashan, der hervorspringt aus Bashan. Bashan ist ein Gebiet, das bekannt ist für seine prachtvollen Kühe. Sie waren die schönsten des ganzen Vorderen Orients. In diesem gebirgigen Land mit seinen vielen Höhlen gab es auch viele Löwen. Die Löwen von Bashan waren gefürchtet, gut genährt, groß und stark. Dan wird beschrieben als ein junger Löwe, der kraftvoll hervorspringt. Bild für Jugendlichkeit, Kraft und Frische. Und der Naphtali, er hat viel Gnade, ist voll Segen des Herrn. Gegen Westen und Süden hat er Besitz. Er hat viel Gnade, hat Besitz am Meer und an der Sonne. Naphtali, das ist ein gesättigtes Leben. Asa ist gesegnet unter den Söhnen. Er ist der Liebling seiner Brüder, tauche seinen Fuß in Öl. Von Eisen und Erz sei der Riegel seiner Tore und dein Alter sei wie deine Jugend. Asher heißt eigentlich der Wohlhabende, der Gedeihende. Liebling seiner Brüder, Eisen und Erz, Riegel seiner Treue, Festigkeit. Und dann wird etwas über ihn gesagt, das gefällt mir ganz besonders. Dein Alter sei wie deine Jugend. Ein bleibender Segen, im Alter wie in der Jugend sein. So viele haben ihre geistliche Blüte zwischen 7 und 9 und dann noch einmal kurz in den Teenagerjahren, als sie im einfältigen Glauben Gott alles zugetraut hatten, was er in seinem Wort versprochen hatte. Da waren sie fröhlich und vertrauensvoll. Aber so viele beenden ihr Leben als brummige, griesgrämige Leute, die sich und anderen das Leben vermiesen. Oder es gibt das andere. Im Alter wie in der Jugend, als Alte wie die Jungen, eben nicht alt geworden im Herzen, sondern jung und frisch geblieben. Die Freude an Gott, wie vor urdenklichen Zeiten. Und das Geheimnis ist natürlich das Öl, das erwähnt wird, als Symbol für den Heiligen Geist, der Fruchtbarkeit, der Schönheit, der Reinheit, der Energie und so weiter. Das wird dem Asser zugesagt. Du wirst ein wunderbares Leben haben. Und wenn du bei Gott bleibst und auf seinen Geist vertraust, das Öl, dann wird dein Alter sein wie deine Jugend. Und du musst im Alter nicht zerstören, was du in der Jugend gebaut hast. Und du kannst auch beschützt werden vor den klassischen Alterstorheiten, deren es in der Bibel auch eine ganze Reihe gibt. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Ich bete noch und dann... Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Fülle an Dingen und Guten und Schönen, dass du da vor uns ausbreitest, dass wir gesegnete Leute sein dürfen und dass für jeden von uns etwas dabei ist und dass jeder den Mut bekommt, sich das zu schnappen, was er am meisten braucht. Alles ehrt dich, alles zu deiner Ehre und zu unserem Besten. Danke, dass wir Menschen sein dürfen, die dich auf dieser Welt vertreten und dass, wenn wir das wollen, du allen Segen, der dazu notwendig ist, auf unser Leben lebst, damit wir selber zum Segen für andere werden. Amen.